Es ist passiert. Der deutsche Bundeskanzler hat die Vertrauensfrage beantragt. Dazu hat Olaf Scholz gestern die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas kontaktiert und ihr seine Entscheidung mitgeteilt. Am Montag soll das Parlament darüber entscheiden und dann kommt Artikel 68 Grundgesetz ins Spiel. Der Weg für Neuwahlen scheint frei. Könnte man meinen, und davon gehen auch Politik und Medien aus. Doch theoretisch kann die Angelegenheit in unterschiedlichen Blamagen enden. Wir begrüßen unseren Hauptstadtkorrespondenten Frank Wahrlich. Hallo Frank.
Hallo Benjamin.
Es ist High Noon für die Bundesregierung und den Kanzler. Was passiert jetzt gerade im politischen Berlin?
Naja, die Arbeit geht weiter wie seit etwa einem Monat geplant. Das, was wir gestern erlebt haben, dass Olaf Scholz vor die Kameras trat und sagt, zum Besten des Landes will ich, dass es Neuwahlen gibt. Das ist im Grunde bekannt, die gehen wie nach einer Ballettchoreografie vor, öffentlich. Jenseits der Öffentlichkeit laufen natürlich die Wahlkampfvorbereitungen auf wirklich vollen Touren. Da werden Werbeslots gebucht, da werden Plakate entworfen, da werden Wahlslogans vorgestellt. Also das, was wir erleben im Augenblick und am Montag, dass es eine Regierungserklärung gibt, wo der Kanzler nochmal sagen wird, ich mache das zum Wohle des Landes. Das heißt, dass ich im Grunde etwas verschoben hat, nämlich die Handlungsmacht. War es noch so, dass Olaf Scholz eigentlich seine Koalition wie ein Zwieback zerbröselt ist durch den Austritt der FDP, wird jetzt der Anschein erweckt, dass Olaf Scholz der Handelnde ist, der zum Wohle Deutschlands arbeitet, der alle Fäden noch in der Hand hat. Und das ist natürlich richtig so von seiner Position aus, aber man hat ihm das auch politisch erlaubt, dass er sich aufführen kann wie ein starker Kanzler, der weiter die Geschicke lenkt und das Land zum Besseren und zum Wohle führt.
In der Bundesrepublik gab es bereits mehrere Vertrauensfragen, beispielsweise Gerhard Schröder 2001. Da hat er seine Regierung damit auf Kurs gebracht, um den Afghanistan-Krieg zu unterstützen. Wie wird das bei Scholz sein? Wird er das auch verbinden mit einem Thema?
Nein, der verbindet es nicht mit dem Thema seiner Koalition. Die Ampel, die ist natürlich gescheitert, die ist von gestern. Und Olaf Scholz kann jetzt nur noch den starken Kanzler geben und er fordert ja auch zur Zusammenarbeit auf. Wen fordert er auf? Nämlich die Union, die eigentlich den neuen Kanzler stellen will. Und da sieht sich Friedrich Merz, Fraktionsvorsitzender und auch Kanzlerkandidat, sieht sich fast in der Rolle eines, der liefern muss. Und in der Tat, er hat ja auch versprochen in einigen Bundestagsdebatten, dass seine Fraktion, die Union, liefern wird. Also wir erleben mittlerweile eine Regierung, die aus einem roten Kanzler besteht und aus einem nicht abgesprochenen weiteren Koalitionspartner. Das ist nämlich die Union. Und so kann Olaf Scholz im Grunde die Union vor sich hertreiben und den Eindruck erwecken, brauchen wir den Merz als Kanzler? Das funktioniert doch auch so. Die können noch eine ganze Reihe von Gesetzen durchbringen. Und auch da setzte Olaf Scholz die Union unter Druck und er sagt, die Eltern warten auf 5 € Kindergelderhöhung und ihr Union macht es nicht mit. Die Wirtschaft wartet auf Erleichterungen und ihr Union macht es nicht mit. Die Sozialgesetzgebung wartet auf Erleichterungen und ihr macht das nicht mit. Die Bürger warten auf Steuererleichterungen und ihr macht das nicht mit.
So sind also das, was du hier aufführst, lass das mal besser nicht den Bundespräsidenten hören und nicht das Bundesverfassungsgericht. Denn ganz so leicht ist die Sache ja nicht. Also zunächst mal muss die Vertrauensfrage verloren gehen. Dann hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 21 Tage Zeit, um den Bundestag aufzulösen. Muss er aber nicht tun. Welche Entscheidung erwartest du von ihm?
Ja, dass er den Bundestag auflöst. Es gab ja vor einem Monat etwa ein Roundtable-Gespräch, wie sich das nennt, im Bundespräsidialamt. Friedrich Merz war dabei, die SPD war dabei, die Grünen waren dabei und der Bundespräsident. Und da wurde das, worüber wir jetzt reden, über diesen Zeitplan, der wurde verabredet und eingetragen in die diversen politischen Terminkalender. Und über dem Ganzen lag ja die Frage, also seid ihr dann genug vorbereitet? Okay, dann machen wir das so. Und Frank-Walter Steinmeier hat auch in einem anschließenden Statement gesagt, es gehe um die Stabilität der Bundesrepublik Deutschland und um die Regierungsfähigkeit und um die Handlungsfähigkeit. Und er wird das schon abnicken und abnicken kann er das oder unterschreiben, dass es Neuwahlen gibt. Ende Dezember, am 26. oder 27. Dezember, denn alle Planungen aller Parteien gehen von einem Wahltermin 23. Februar aus. Und das merkt man auch schon, wenn zum Beispiel politische Veranstaltungen gebucht waren. Großflächig in der ganzen Republik geschieht das schon seit Wochen. Der Wahltermin 23. steht fest. Und damit, Benjamin, dass diese Abstimmung nicht schief geht, da wurden natürlich auch Vorbereitungen getroffen. Nicht, dass dann plötzlich die Regierung das Vertrauen ausgesprochen kriegt. Die Grünen haben gesagt, und das ist sowas wie ein Befehl für alle grünen Abgeordneten, wir enthalten uns. Das heißt, noch nicht mal alle der übrig gebliebenen Ampelisten sprechen sich und ihrer Politik das Vertrauen aus. Das garantiert, dass wie beabsichtigt diese Vertrauensfrage auch verloren geht.
Wie können wir uns konkret diese Abstimmung vorstellen? Also ist sie geheim oder wissen wir danach, wer wie abgestimmt hat?
Wir wissen danach, wer wie abgestimmt hat. Die ist so, sagen wir, semi-geheim. Es ist eine namentliche Abstimmung, die es am Montag ab 13 Uhr geben wird. Da werden die Abgeordneten alphabetisch aufgerufen. Vorne im Plenum des Bundestages stehen drei Urnen und dann kann man reinschmeißen, Enthaltung ja oder nein. Möglich ist auch, dass man unterschiedliche Stimmkärtchen, die namentlich gekennzeichnet sind, benutzt. Wer nein stimmt, hat eine bestimmte Farbe, wer ja stimmt, eine andere Farbe und so weiter. Das diszipliniert natürlich auch, dass es keine Abweichler gibt, eben weil es keine geheime Abstimmung ist, sondern eine namentliche.
Also dann wird Katrin Göring-Eckardt aufgerufen und sie steht auf, geht zu der Urne und wirft es ein. Und wir können sehen, in welche Urne sie es eingeworfen hat. Wir wissen also, wie sie abgestimmt hat und danach wird es auch veröffentlicht. Geht das nicht auch geheim? Wäre das nicht auch möglich? Ich meine, hier geht es um Vertrauen. Und Vertrauen, das muss man ja auch im Vertrauen äußern dürfen.
Naja, theoretisch wäre es möglich, aber die Parteien inklusive der CDU, die würden einen Vorschlag, und der könnte ja nur von Bündnis Sarah Wagenknecht oder von der Schwefelpartei AfD kommen, dieser Antrag würde abgelehnt werden und offenbar ist das schon abgelehnt worden. Es wird eine namentliche Abstimmung geben und hinterher sollte es doch jemanden geben, der seinem Gewissen gefolgt ist und nicht der Parteidisziplin, der kann natürlich dann, sagen wir, sanktioniert werden. Das geht bis hin zu Verlust des Mandates, dass man nicht mehr aufgestellt wird, nicht mehr auf die Liste kommt. Das gibt's vielfältige Möglichkeiten. Und das übrigens hat Gerhard Schröder bei seiner Abstimmung 2001 gezeigt. Das sind bestimmte Leute, die dagegen waren, die tauchten später bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr im Bundestag auf. Und das war damals auch schon klar, wer die Regierung gefährdet, fliegt raus. Und das hat Franz Müntefering damals umgesetzt.
Gibt es aus deiner Sicht überhaupt irgendeine Partei, die ein Interesse daran hat, den Kanzler jetzt vorzuführen und das zum Scheitern zu bringen?
Jetzt eigentlich nicht. Nach diesen Abstimmungsregeln ist das auch gar nicht mehr möglich. Es könnte sein, es gibt ein paar Stimmen aus der AfD, die sagen, lasst ihn doch weitermachen, diese Ampel, die keine Mehrheit mehr hat. Es hätte allerdings auch vorher die Möglichkeit gegeben, der Ampel, der Restampel wirklich den Strom abzudrehen, aber dazu war die Union und Friedrich Merz, sagen wir, zu zögerlich. Andere würden sagen, sie waren zu feige. Ein Helmut Kohl hatte damals, bei ihm gab es auch so etwas, der hatte damals den, wie er sagte, Zipfel des Mantels der Geschichte gegriffen und hat Wabank gespielt und hat sich zum Kanzler wählen lassen in einem konstruktiven Misstrauensvotum. Das hätte Friedrich Merz locker machen können und er hätte diese Abstimmung wahrscheinlich gewonnen, wenn er es gewagt hätte. Aber er hat es nicht gewagt, weil er im Grunde im Schlafwagen zur Kanzlerschaft kommen möchte. Ob das ausreicht, wird man am 23. Februar sehen.
Bei dieser Koalition, bei diesem Bundeskanzler muss man immer auf der Hut sein. Diese Koalition hat mehrfach gegen die Verfassung verstoßen, beim Gebäudeenergiegesetz und beim Klima- und Transformationsfonds. Jetzt haben wir also dieses Konstrukt, was du uns gerade geschildert hast. Nach dem Grundgesetz darf der Bundespräsident den Bundestag ja dann auflösen, wenn keine stabile politische Lage existent ist. Jetzt ist aber die entscheidende Frage, ob diese Voraussetzung überhaupt erfüllt ist. Denn du hast uns ja geschildert, dass die CDU auch mit der SPD bereits abgestimmt hat.
Ja, das wäre durchaus eine Überlegung, aber ich glaube, diese Überlegung wird Frank-Walter Steinmeier nicht dazu bringen, zu sagen, es sind keine Neuwahlen nötig. Diese Restampel könnte bis zum September auch weiter regieren, weil sie ist ja offenbar in bestimmten Feldern handlungsfähig und bekommt auch für bestimmte Sachen ihre Mehrheiten. Aber wir sind so im Wahlkampfmodus, dass dieses Spiel abläuft im Grunde wie ein Uhrwerk, auch wenn man Fragen stellen kann, die nicht beantwortet werden.
Wir sind aktuell in einer Situation, dass SPD und CDU eine große Koalition machen könnten. Dennoch wird erwartet, dass der Bundespräsident für Neuwahlen sorgt. Aber danach können wir ja mit einer recht großen Wahrscheinlichkeit erneut eine große Koalition bekommen. Warum muss denn jetzt gewählt werden?
Ja, weil der Wähler in seiner Weisheit durchaus diese Regierung nicht bestätigen kann, dass es nicht so weit kommen muss. Ist eine theoretische Möglichkeit. Man merkt es ja auch im politischen Umgang miteinander. Alles, was die Union fordert, Migration, Stopp, Grenzen sichern, Änderung bei der Sozialpolitik, ich zähle jetzt nicht alles auf, hätte umgesetzt werden können, wenn die Union die Traute gehabt hätte, solche Gesetzesvorhaben einzubringen. Sie hätte die Stimmen der FDP bekommen, die eigenen Stimmen und eben auch Zufallsstimmen, wie Friedrich Merz sagte, von der AfD. Aber das wollte Friedrich Merz nicht und jetzt kann er fordern, aber diese Forderungen, weiß er, sind weder mit der SPD noch mit den Grünen durchsetzbar. Und je mehr Wähler das eigentlich merken und sagen, wie will da eine Änderung bei der Migrationspolitik denn hinkriegen, wenn es keine Mehrheiten gibt, wenn nur die Grünen als Koalitionspartner übrig bleiben, oder die SPD, wie soll die Wirtschaftspolitik geändert werden, wenn sich ein Friedrich Merz einen Wirtschaftsminister Habeck vorstellen kann? Und ich glaube, da haben sich manche Politstrategen gründlich verkalkuliert, weil in der Tat, es bleibt übrig, ein Friedrich Merz, wenn er die Wahlen gewinnt, er darf Kanzler sein, aber die möglichen Koalitionspartner, die sagen, unsere Politik wird umgesetzt, sonst bekommst du uns nicht als Koalitionspartner und andere gibt es nicht. Friedrich Merz und die Union, die stehen mit dem Rücken zur Brandmauer und werden von vorne durch die Forderungen der Grünen und der SPD richtig deformiert und plattgedrückt. Viel Spaß beim politischen Handeln, aber auch viel Spaß bei dem politischen Weg der Bundesrepublik Deutschland durch die nächsten Jahre.
Bundeskanzler Olaf Scholz stellt die Vertrauensfrage und hofft, dass er sie verliert, nur um dann im Februar 2025 wieder um das Vertrauen der Deutschen zu fragen. Der Bundespräsident löst das Parlament auf, obwohl eine große Koalition möglich wäre, mit der Konsequenz, dass nach der Wahl eine große Koalition kommen könnte. Für Kabarettisten ist die deutsche Politik derzeit gefundenes Fressen und es gibt noch ein weiteres Problem. Es könnte sein, dass Abgeordnete jetzt vor das Bundesverfassungsgericht ziehen und erst Karlsruhe darüber urteilen wird, ob neu gewählt wird oder nicht. Und diese Entscheidung wird dann nicht vor Ende Januar getroffen werden. Wir sprachen mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Frank Wadig. Vielen Dank.
Gerne. Und wenn ich noch sagen darf, für uns Politjournalisten ist das, was da passiert, so etwas wie ein Beschäftigungsprogramm.